HR Info Wirtschaft.
Mit Alexander Schmidt. Wären es die Lehman Sisters gewesen und nicht die Lehman Brothers, die Welt sehe heute anders aus. Das Zitat stammt von Christine Lagarde. Die EZB-Präsidentin hat damit die allzu risikofreudige, männerdominierte Finanzwirtschaft kritisiert. Das Bild von gierigen Zockern und gewissenlosen Spekulanten haftet seit der Lehman-Pleite und der weltweiten Finanzkrise den Bankern an. Die Steuerzahler mussten damals viele Banken retten, die wiederum haben grundlegende Reformen versprochen. Doch trotz aller Absichtserklärungen am geringen Frauenanteil in den Führungsetagen hat sich kaum etwas geändert. Frauen und Geld, das geht scheinbar nicht zusammen. Auch bei der Geldanlage sind viele Frauen unsicher. Wie ist dieses schwierige Verhältnis von Frauen und Finanzen zu erklären? Was sind die Gründe und wie erleben Frauen die Finanzindustrie als Arbeitsplatz? Unser Thema in HR Info Wirtschaft. Es gibt mittlerweile einige Studien, die Frauen und ihr Finanzverhalten unter die Lupe genommen haben. Eine große stammt von der US-Bank JP Morgan. In ihrem Auftrag wurden rund 3000 Frauen in 8 europäischen Ländern befragt. Was unterscheidet Frauen und Männer in Finanzfragen? Pia Bratmöller, Marketingleiterin von JP Morgan Deutschland.
Der große Unterschied ist, dass Frauen sich deutlich weniger selbstsicher fühlen bei dem ganzen Thema. Sobald es in langfristige Themen geht, Anlageprodukte, Ruhestand, da haben die Frauen ein deutlich schlechteres Finanzwissen als die Männer und sind deutlich unsicherer.
Das kann auch Alexandra Niesen-Rünzi bestätigen. Sie ist Wirtschaftsprofessorin an der Uni Mannheim.
Wenn man sich die Finanzmarktkenntnisse von Frauen und Männern ansieht, dann findet man da auch den Befund, dass weibliche Befragte weniger Finanzmarktkenntnisse haben als männliche Befragte.
Weniger Kenntnisse, weniger Selbstvertrauen. Christine Laudenbach, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Uni Frankfurt, erklärt das auch damit,
dass Frauen oft bei mathematischen Themen, bei Finanzthemen nicht das gleiche Interesse haben und vielleicht auch eine Abneigung gegen dieses Thema aus moralischen Gründen oder auch aus anderen Gründen. Und das Ganze wird auf so eine hohe Komplexitätsstufe gesetzt, auf der es vielleicht gar nicht ist.
Auf eine hohe Komplexitätsstufe meint vor allem, dass die Finanzindustrie von einer Sprache beherrscht ist, die eher unzugänglich erscheint, voll von Anglizismen und Kunstbegriffen.
Es gibt eine Studie, die einmal Werbung für Finanzthemen oder gerade Kapitalmarktthemen ausgewertet hat. Da kommen ganz oft Beispiele wie Sport, Krieg, Kampf. Und Frauen sind grundsätzlich auch wettbewerbsscheuer und das sind eben Dinge, die vielleicht auch abschrecken, die sich aber in der letzten Zeit auch ändern.
Es sind nicht nur die Frauen, die beim Thema Geldanlage eher zurückhaltend sind, hat die Umfrage von JP Morgan ergeben, sagt Pia Bratmöller.
Ungefähr 30% der Männer legen am Kapitalmarkt an im Vergleich zu 18% der Frauen. Also auch bei den Männern ist durchaus noch Luft nach oben, dass sie vom Sparer zum Anleger werden. Aber ja, ich glaube, dass das mangelnde Verständnis, das mangelnde Finanzwissen und die Unsicherheit ein ganz großer Grund sind, warum Frauen den Schritt an den Kapitalmarkt nicht wagen.
Wenn weniger Frauen am Kapitalmarkt aktiv sind, heißt das, sie scheuen das Risiko? Wirtschaftswissenschaftlerin Christine Laudenbach.
Der Kapitalmarkt wird häufig schon auch so ein bisschen als fälschlicherweise als Wette oder als Roulette, Casino und so weiter verstanden, was ja gar nicht der Fall ist. Aber Männer sind grundsätzlich in ihrer Natur aus wettbewerbsfreudiger und das spielt dabei mit Sicherheit eine Rolle.
Frauen sind, so die Studie im Auftrag von JP Morgan, viel beschäftigt und nehmen sich mitunter weniger Zeit für die Vermögensplanung als Männer. Nur für ein Drittel der Befragten ist die Geldanlage von Bedeutung. Die Studie zu Frauen und Geldanlage unterscheidet idealtypisch mehrere Gruppen.
Das ist einmal das Segment, wir haben das genannt, selbstsicher und kontrolliert. Das sind ältere Frauen, die tatsächlich sehr erfahren sind bei der Geldanlage, die ihr Leben im Griff haben, einen Lebensplan haben, sehr kontrolliert an die Sache gehen und Finanzpresse lesen. Also das fand ich sehr spannend, weil häufig denkt man ja, vielleicht auch ein bisschen klischeemäßig, Frauen legen nicht an. Aber unsere Studie hat eben gezeigt, dass es durchaus auch Gruppen von Frauen gibt, die da sehr erfahren sind.
Diesen erfahrenen Anlegerinnen steht eine andere Gruppe gegenüber, sagt Pia Bratmöller.
Die Gruppe haben wir genannt wachsendes Selbstbewusstsein. Das sind jüngere Frauen, über 50% sind unter 40. Sie sind durchaus finanziell ganz gut gestellt, haben auch von allgemeinen Gelddingen Ahnung, aber trauen sich noch nicht so an die Börse. Sehen aber, da ist was, ich muss da was machen, ich muss was tun. Also das Bewusstsein ist da, aber sie wissen nicht so genau, wie sie den ersten Schritt gehen können.
Bemerkenswert ist, dass insbesondere bei jüngeren Frauen der Trend dahin geht, dass sie finanzielle Entscheidungen gern an ihre Partner delegieren, nach dem Motto, du kennst dich damit besser aus. Die Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlerin Christine Laudenbach.
Das kulturelle Umfeld spielt natürlich eine Rolle. Wenn man sich zum Beispiel an seinen Eltern, an seiner Mutter vor allem orientiert, die vielleicht es auch so gemacht hat, kann das dazu führen. Und es ist nach wie vor halt auch dieses Interessensgebiet. Das Gute ist, dass jetzt im Rahmen der Digitalisierung und im Rahmen der sozialen Medien da sich ganz, ganz neue Wege auftun. Es gibt extra Frauengruppen für Finanzentscheidungen, wo man jede Frage stellen kann, wo vom Anfänger bis zum Profi alles dabei ist, wo sehr konstruktiv geholfen wird und es geht auch über die reine Sparentscheidung hinaus.
Gerade das Angebot der sozialen Medien stellt für viele Frauen keine Hemmschwelle mehr dar. Sie können Influencerinnen folgen, können sich eher verständlich informieren und beraten lassen, Webseminare buchen oder bloggen. Einiges davon bietet geldfrau.de. Dahinter steht Dani Partum. Sie ist Ökonomin, hat als Journalistin gearbeitet, ist Geldcoach und Buchautorin und sie betreibt das Online-Angebot geldfrau.de. Welche Frage wird ihr am häufigsten gestellt?
Also ehrlich gesagt, die häufigste Frage ist und bleibt bei Männern wie bei Frauen. Dani, wo lege ich denn mein Geld am besten an? Und was vielleicht bei Frauen typischer ist, ist dann noch die andere Frage, wo fange ich denn an? Ich fühle mich zu blöd dafür. Ich habe das Gefühl, ich bin bei Finanzen dumm. Ich kann das nicht. Wie komme ich da raus?
Hat das denn auch was damit zu tun mit dieser alten Redewendung, über Geld spricht man nicht, das hat man? Ist das für die Mehrheit der Deutschen, ist also ja. Geld doch immer noch ein Tabuthema?
Geld ist ein totales Tabuthema. Denken Sie an sich? Wann haben Sie das letzte Mal auf einer Party über Geld geredet oder mit Ihren Freunden über Geld reden? Wann machen wir das? Das machen wir extrem selten. Und Frauen machen es noch seltener, weil Frauen wirklich so lange bis Ende der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich finanziell unmündig gehalten wurden. Also sie hatten keine eigene Erwerbstätigkeit, beziehungsweise die Männer konnten ja die Arbeitsverträge der Frauen beenden, die Ehemänner. Sie hatten keine eigenen Konten. Sie durften per Gesetz keine eigenen Konten haben. Sie durften ihr Vermögen nicht selber verwalten. Also Frauen waren über Jahrhunderte hinweg wirklich finanziell entmündigt. Und deshalb haben sie auch keine Übung, über Geld zu reden. Wenn, dann reden Männer in kleinen Zirkeln untereinander. Aber Frauen haben dann ihr Haushaltsgeld, was sie nur ausgeben dürfen. Und da müssen sie haushalten damit. Also Frauen können sehr gut mit Geld umgehen. Aber über Geld reden findet da nicht statt. Und sie müssen auch bedenken, dass die Kirche auch nicht wollte, dass über Geld gesprochen wurde. Denn wer Geld hat, wer darüber spricht, versteht die Zusammenhänge und hat dann natürlich auch mehr Macht.
Elternhaus, Partnerschaft, Kirche sind das eine. Wie sieht es mit der Schule aus, mit der Schulbildung, Finanzen?
Schulbildung, Finanzen gleich null. Was ich sehr bedauere, denn die jungen Leute, die kriegen was über die kompliziertesten chemischen Verbindungen erzählt und über komplizierte mathematische Zusammenhänge, über Matrixen und Sinuskurvenberechnungen. Aber so die simplen Geldregeln lernen sie nicht. Sie lernen nicht zu verstehen, dass Verschulden für Konsum eine wirklich schlechte Sache ist. Sie lernen nicht, mit Geld hauszuhalten. Sie lernen nicht, dass ich nur das ausgeben darf und kann, was ich verdiene. Sie verstehen nicht, was eine Steuererklärung ist. Sie kennen so grundlegende Begriffe gar nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, wie der Wirtschaftsunterricht in der Schule ist, ich habe mir mal ein Buch von meiner Tochter genommen, also das ist sterbenslangweilig. Da habe ehrlich gesagt ich als Ökonomin auch keine Lust in der Schule, Wirtschaft zu machen, wenn ich Schülerin wäre, weil das einfach wirklich todlangweilig rübergebracht wird. Die Wirtschaftsthemen und Finanzthemen, praktische Finanzthemen für den Alltag gar nicht.
Kommen wir zum Grundsätzlichen. Frauen werden im Schnitt älter als Männer, haben häufig eine Babypause. Was bedeutet das jetzt für ihre Finanzplanung?
Für die Finanzplanung von Frauen bedeutet das, dass sie wirklich noch mehr hingucken müssen als Männer. Wir Frauen haben tatsächlich, wie man es immer so schön sagt, gebrochene Erwerbsbiografien. Wir haben andere Geldbiografien. Und wenn Frauen ihr erstes Kind bekommen, haben sie fast immer einen absoluten Erwerbsknick. Also sie verdienen im Schnitt dann über die Lebenszeit gerechnet 20% weniger als Männer. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und Frauen, wenn sie in Teilzeit arbeiten, wenn sie aussteigen aus dem Job, erhalten sie keine gesetzlichen Rentenpunkte mehr, Entgeltpunkte. Sie sparen also nichts für die Rente an. Dann müssten sie mit ihren Männern tatsächlich ausverhandeln, dass sie für sich selber ein Vermögen aufbauen für die Rente. Nur das fällt bei den meisten Familien komplett hinten runter, weil dann die Kinder im Vordergrund stehen, die Frauen haben kein Einkommen, keine eigene Konten, kein Vermögen. Und wenn sie dann nach 10 Jahren vielleicht wieder anfangen zu arbeiten, haben sie niedrige Einkommen. Und dann im Zweifel trennen sich die Männer oder die Ehe geht eben in die Brüche. Und dann stehen die Frauen mit wenig Vermögen da, haben kaum Rente und haben Jobs, die relativ niedrig bezahlt sind. Das muss den Frauen einfach total bewusst sein, wenn sie in eine Ehe gehen oder in eine Partnerschaft und Kinder kriegen, dass sie die Dinge ausverhandeln müssen mit den Partnern, dass sie nicht am Ende tatsächlich arm dastehen. Wir Frauen müssen mehr hingucken aufs Geld.
Sie sagten ja, viele schieben das auch so ein bisschen zur Seite, weil es ja nicht so wahnsinnig spannend oft ist. Sie betreiben ja einen Blog, Sie schreiben, Sie coachen, also beraten Frauen in Finanzfragen. Sind die Angebote, wie wir sie alle kennen, meist veraltet, also wenig attraktiv, sich mit Geld oder Vorsorge auseinanderzusetzen?
Sie sind meist sterbenslangweilig, muss man dazu sagen. Und sie sind von der Sprache her gemünzt auf Männer. Und sie sind super kompliziert, dass die Sprache, die benutzt wird in der Finanzwelt, auch in dem Bereich Vorsorge, Rente, das ist ja keine Sprache, die wir sonst benutzen. Und das schreckt Frauen wie Männer ab. Und dann kommt aber auch noch ein ganz großer Punkt dazu, dass die meisten Angebote von Banken gemacht werden. Und Banken sind keine Berater, sie sind Produktverkäufer. Und viele Frauen, Eltern, haben schlechte Erfahrungen mit Banken gemacht, dass sich also zum Beispiel gekaufte Fonds schlecht entwickeln, dass die Kosten unglaublich hoch sind, dass da Verträge abgeschlossen, Renten und Lebensversicherungen, die sich wirklich überhaupt nicht so entwickeln, wie man erwartet hat und wie es auch versprochen wurde. Und das schreckt viele Frauen ab und es ist auch erschreckend, weil die Finanzindustrie mehrheitlich keine Finanzprodukte verkauft oder Rentenprodukte, die wirklich gut sind für die Frauen, für die Männer, für uns als Anlegerinnen und Vorsorgerinnen. Und deshalb ist das einfach so ein wahnsinnig unattraktives Thema und weil auch von der anderen Seite häufig transportiert wird, Sie brauchen einen Berater. Ohne Berater, Beraterin geht da gar nichts. Machen Sie es nicht selber. Also diese Unmündigkeit wird weiter fortgesetzt in dieser ganzen Finanzwirtschaft.
Sagt Dani Partum. Sie ist Ökonomin, Geldcoach und betreibt das Online-Portal geldfrau.de. Sie hören H-Info Wirtschaft zum Thema Frauen und Finanzen, Frauen und Geldanlage. Dieses Thema haben inzwischen alle großen Geldhäuser und Vermögensverwalter erkannt. Schließlich geht es um viel Geld, sagt Pia Bratmöller von JP Morgan.
Wir haben die Frauen gefragt, die noch nicht anlegen, was sie sich vorstellen könnten anzulegen unter bestimmten Voraussetzungen oder die, die bereits anlegen, was sie zusätzlich anlegen wollten. Und da kamen wir auf die beeindruckende Summe von 45 Milliarden Euro, die zusätzlich investiert werden könnten, in Anlageprodukte fließen könnten, wenn Frauen sich besser informiert fühlen würden und größeres Finanzwissen hätten. Also durchaus, ja, da ist großes Potenzial. Und wenn das alles aktuell auf niedrig verzinsten Sparprodukten liegt oder auf dem Girokonto, ist das natürlich für den langfristigen Vermögensaufbau nicht zielführend.
Will sagen, hier werden Chancen vertan, würde das Geld vieler Frauen statt auf dem Giro- oder Sparkonto, das aktuell keine Zinsen abwirft, in guten Sparplänen stecken. Doch alles schön und gut, werden viele von Ihnen sagen, es gibt ja nicht nur Frauen, die im Geld schwimmen, die genügend übrig haben, um es jeden Monat in Aktien, Anleihen, Fonds oder Immobilien investieren zu können. Was sagen Sie denen? Dani Partum von geldfrau.de.
Denen würde ich sofort sagen, zeig mir deine Finanzen und ich zeige dir, wie du Geld freisetzen kannst, um tatsächlich Geld zu haben zum Sparen und dann zum Investieren. Also viele geben das aus, was sie auch einnehmen. Das ist eine Kopfsache, das zu verstehen, dass von meinen Einnahmen ein Teil wirklich in einen Spartopf gehen muss, um zu investieren. Und das andere ist aber auch, weil viele, sehr, sehr viele gar nicht wissen, wie ihre Ausgaben sind. Also, was sie an Miete wirklich zahlen, wie die fixen Kosten sind, wie die variablen Kosten sind, welche Ausgaben sie haben für Kleidung, für Essen etc. pp. Und wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich natürlich auch nicht, was ich sparen kann. Das wäre meine Antwort. Lass uns deine Finanzen angucken und dann finden wir definitiv Anteile an deinem Geld, was du sparen kannst.
Und was würde Wirtschaftswissenschaftlerin Christine Laudenbach entgegnen?
Man kann inzwischen ja auch mit ganz kleinen Beträgen sparen. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie 10.000 Euro brauche. Ich kann einen Sparplan ab 25 Euro monatlich abschließen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, was man letztendlich macht, ist nochmal eine anderer Punkt, aber man sollte sich vielleicht einfach mal damit auseinandersetzen.
Raus aus der Bequemlichkeit, die eigenen Finanzen als etwas Wichtiges begreifen.
HR Info Wirtschaft.
Frauen und Finanzen. Dabei geht es nicht nur um Wissen, Geldanlage oder Altersvorsorge. Es geht auch um Frauen in der Finanzwirtschaft. Ihr Anteil ist bei Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften noch immer gering, insbesondere in Führungspositionen. Die Mannheimer Wirtschaftsprofessorin Alexandra Niesen-Rünzi hat versucht, die Gründe dafür zu erforschen, hat Studentinnen und junge Finanzfrauen befragt. Sind die Finanzunternehmen denn attraktive Arbeitgeber für Frauen?
Unsere Umfrageergebnisse zeigen hier einen deutlichen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Studierenden. Und zwar zeigen die Ergebnisse, dass die Finanzindustrie kein attraktiver Arbeitgeber, insbesondere für weibliche Studierende, zu sein scheint.
Warum ist das so?
Es gibt verschiedene Einschätzungen weiblicher Studierender, die sie da etwas zurückschrecken lassen. Beispielsweise gehen weibliche Studierende davon aus, dass es sich hier um ein sehr kompetitives Umfeld handelt, das männerdominiert ist und in dem sie sich im Vergleich zu anderen Branchen nicht so wohl fühlen würden. Einen ganz starken Unterschied haben wir auch gefunden bei der Einstellung zu moralischen Werten, wo eben weibliche Studierende gesagt haben, dass sie nicht gerne an der Eingangstür ihres Arbeitgebers ihre Moralvorstellungen abgeben möchten. Und sie gehen davon aus, dass das aber in der Finanzindustrie häufiger der Fall sein würde.
Hat die Finanzindustrie ein Imageproblem?
Das legen unsere Umfrageergebnisse eindeutig nahe, ja.
Sie haben insbesondere sich die Fondsgesellschaften angeschaut. Bei den Fondsmanagern liegt der Anteil von Frauen bei rund 10%. Das ist sehr, sehr gering. Wie viel Prozent dieser 10% schaffen es in Führungspositionen?
Da bewegen wir uns auch im niedrigen einstelligen Bereich. 4-5% für den amerikanischen Markt, für den wir uns das angeschaut haben.
Wir erleben es ja, im Prinzip ist es ja auch eine Veränderung an den Schulen, an den Universitäten. Die meisten Abiturienten sind heute weiblich. Bei den Studienabgängern ist es in vielen Fächern ebenfalls so. Da müsste doch auch langsam, aber sicher ein Wandel auch in den Berufseinsteigerfächern kommen, oder?
Ja, es sind auch leichte Trends zu beobachten, zum Beispiel auch bei der Wahl von Finanzwirtschaft als Spezialfach im Studium oder ja auch in den STEM-Feldern, aber die Zuwächse sind immer noch sehr gering.
Liegt es auch an der Sprache der Finanzindustrie?
Es ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es an der Sprache liegt. Es liegt eher daran, dass das Thema nicht in der allgemeinen Bildung vorkommt. Also wenn wir uns die Curricula von Schulen anschauen, kommt man eigentlich nicht mit dem Thema in Berührung. Und es ist auch nach wie vor in vielen Familien so, dass da traditionelle Modelle vorherrschen, nach denen sich die Männer um Finanzdinge kümmern und Frauen einfach nicht so mit dem Thema in Berührung kommen.
Wie sieht es mit den sogenannten Pink Ghettos aus, also Marketing, Personal oder Verwaltung? Sind da Frauen wiederum in der Mehrzahl bei diesen Finanzmanagern?
Ja, und das war auch der Bereich, der von den Befragten, von den weiblichen Studierenden bevorzugt wurde. Also wenn man schon in der Finanzindustrie arbeitet, dann aber bitte in den sogenannten Pink Ghettos, Personal oder Marketing, aber nicht im Portfolio-Management.
Wie ist Ihre Einschätzung, wie sieht das auf der Kundenseite aus? Es geht ja da um Milliardenbeträge, das sind Pensionsgesellschaften, die ihr Geld anlegen wollen, die wiederum zu den Fondsgesellschaften kommen. Ist das auch eine sehr männliche Veranstaltung, diese Wettbewerbe? Wer legt das Geld von wem an?
Ja, das war traditionell auf jeden Fall so, dass da hauptsächlich Männer in den Entscheidungspositionen saßen. Aber wenn man sich das jetzt in den letzten Wochen, Monaten anschaut, gibt es ja doch zunehmend auch den Trend, dass große institutionelle Investoren sagen, sie achten jetzt mehr auch auf das Thema Gleichstellung und darauf, dass auch Frauen da unabhängige Entscheidungen treffen.
Ist die Geld- und Vermögensverwaltungsbranche im Vergleich zu anderen Industrien besonders konservativ oder rückschrittlich, was die Beschäftigung und Teilhabe von Frauen anbelangt?
Ich glaube, es ist generell einfach so, dass sich die Geschlechter nicht gleich über die verschiedenen Industrien verteilen. Und man hat auch in anderen Industriezweigen da eine starke Trennung und überwiegend Männer in den Entscheidungspositionen. Das ist jetzt nicht spezifisch für die Finanzbranche, aber die Finanzbranche zählt natürlich schon traditionell zu den männerdominierten Feldern.
Sagt Alexandra Niesen-Rünzi. Sie ist Wirtschaftsprofessorin an der Uni Mannheim. Es gibt also durchaus Vorbehalte junger Frauen gegenüber der Finanzwirtschaft. Wie sieht das eine Frau, die dort seit über 20 Jahren für verschiedene Banken arbeitet? Antje Präfke heißt sie, studierte Ökonomin und Devisenexpertin. Hat sie damals als Absolventin der Ruf der Branche nicht abgeschreckt?
Nein, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Mich hat generell nach meinem Studium interessiert, wie sind die Geldströme, was passiert mit Währungen. Und da bin ich auch irgendwie so reingerutscht über ein Praktikum und dann haben mich Währungen interessiert und so bin ich letzten Endes auch im Währungsbereich hängen geblieben und habe da gar nicht weiter drüber reflektiert.
Insbesondere Studentinnen beklagen den harten Wettbewerb innerhalb der Banken, die Profitorientierung. Hat sie das nie gestört?
Nein, das hat mich nicht gestört, weil ganz klar ist natürlich, wenn man hier arbeitet, muss man ja auch irgendwo seinen Arbeitsplatz finanzieren. Und als ich damals noch mit Kunden gehandelt habe, war ganz klar, man hat ein Budget und man muss versuchen, das zu erreichen. Aber damals waren die Margen natürlich auch größer und ich kann mir vorstellen, dass heutzutage dieser Druck noch deutlich stärker ist, weil auch schwieriger ist, ganz einfach auf dieses Budget zu kommen und das Geld zu verdienen.
Wie empfinden Sie die Sprache der Branche? Ist sie attraktiv bzw. zugänglich für Frauen?
Da muss ich wirklich sagen, ich glaube eher nicht, weil es natürlich eine sehr finanzlastige Sprache zum einen ist, betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich und zum anderen, wenn man natürlich in einem Handelsraum arbeitet, es immer noch eine sehr männerlastige Domäne ist und da natürlich auch mal Sprüche gemacht werden, da muss man als Frau schon abkönnen oder dagegenhalten können.
Gab es Momente in Ihrem Berufsleben, in denen Sie das Gefühl hatten, als Mann wäre ich jetzt anders behandelt worden?
In ganz seltenen Fällen, früher, als es noch wirklich um den Handel ging, als noch der Druck auch sehr stark war, Geld zu verdienen, da konnte man auch schon mal Leute ausrasten sehen, die dann einen beschimpft haben. Aber ansonsten, nein, ganz schlimm war es nicht, nein.
Geht es immer nur um Leistung oder spielt auch das Geschlecht, das Alter, das Aussehen in dieser Branche eine Rolle?
Ich würde sagen schon. Das Alter dahingehend, dass man, wenn man jung ist, natürlich dynamisch ist und gerne Risiko einnimmt und dann vielleicht der bessere Händler ist. Das Alter, wenn es um Beratung geht, wenn es um Kundengespräche geht, das ist wichtig. Das Geschlecht, naja, tendenziell würde ich schon sagen, dass man sich als Frau mehr behaupten muss und mehr Leistung zeigen muss als ein Mann.
In der Öffentlichkeit geht es viel um Förderung von Frauen. Haben Sie das Gefühl, dass sich da etwas verändert in deutschen Banken?
Es verändert sich etwas, ganz klar. Auch das Thema wird sehr stark fokussiert und gefördert. Andererseits ist natürlich das Problem, dass es eher ein schrumpfender Sektor ist, dass die Grundvoraussetzungen und das Umfeld sehr schwierig ist, sodass immer die Frage ist, selbst wenn man versucht, innerhalb der Banken Frauen zu fördern, sind überhaupt diese Plätze dann vorhanden, auf die Frauen platziert werden können?
Haben Frauen dieselben Chancen, auf der Karriereleiter nach oben zu steigen? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Meine Erfahrung als immer Vollzeitkraft sind, es ist etwas schwieriger und besonders schwierig wird es natürlich für Frauen, die Kinder haben, die in Teilzeit arbeiten. Gerade im Bereich Währung, Wirtschaft, eigentlich muss man rund um die Uhrzeit, 24 Stunden fast, erreichbar sein, was natürlich gerade für Teilzeitkräfte schwierig ist.
Wenn Sie mit Kunden zu tun haben, haben Sie das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, vor den Kunden steht eine Frau oder ein Mann?
Da habe ich nicht den Eindruck, dass das so ist. Ich mache immer sehr positive Kundenerfahrungen. Natürlich muss der Inhalt stimmen, ganz klar. Aber wenn der Inhalt stimmt, ist es meines Erachtens vor Kunden völlig egal, ob Frauen oder Männer dort stehen. Manchmal hat man vielleicht sogar als Frau einen Vorteil.
Gibt es auch weibliche Kundinnen, die froh sind, dass da eine Frau vor ihnen steht?
Ja, das ist sogar oftmals der Fall. Ich glaube, dadurch, dass die Branche noch sehr männerdominiert ist, sind sogar Kunden oder auch weibliche Kunden manchmal froh, wenn sie eine Frau dort stehen haben und sich mit einer Frau unterhalten können, um nicht immer einen Mann vor sich zu haben und vielleicht auch mal eine andere Sichtweise zu sehen, die Frauen anders vermitteln oder anders sehen.
Würden Sie sich mit Ihrer heutigen Erfahrung wieder für den Beruf Bank entscheiden?
Ich muss fairerweise sagen, ich würde mich wieder dafür entscheiden, so wie ich es erfahren habe. Manche Erfahrungen würde ich versuchen, anders zu machen oder ich würde vielleicht sie nicht machen wollen. Das hängt aber nicht zusammen mit Frau oder Mann, sondern mit der Branche an sich, glaube ich. Aber ich kann verstehen, dass vielleicht einige Frauen heutzutage sagen, sie wollen es nicht machen.
Sagt Antje Präfke, Ökonomin und Finanzmanagerin, über ihren Beruf. Frauen und Finanzen, ein schwieriges Verhältnis. Unser Thema in HR Info Wirtschaft. Diese Sendung gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.